Bevor ich anfange mit dem Thema, möchte ich auch noch einen Impuls weitergeben. Ich musste so an den Strom der Gnade denken, der in Hesekiel 47 beschrieben ist. Der Strom der Gnade fließt vom Thron Gottes und er wird immer breiter und er kommt auch hierhin. Unsere Aufgabe ist, nur einen Schritt zu machen in diesen Strom der Gnade hinein. Strom der Gnade ist hier. Und wo er hinkommt, da wird alles lebendig. Und wo er hinkommt, da sprießt das Leben. Da wächst alles neu. Mach diesen einen kurzen Schritt. Und du wirst merken, Gott ist real. Ich habe etwas von der Gegenwart Gottes heute Morgen gespürt. Ist etwas von seiner Präsenz, ist da. Möchte dich bitten, mach dein Herz ganz, ganz weit. Wir brauchen Gott viel, viel nötiger, als wir denken. Was sind wir denn ohne Jesus? Was sind wir denn ohne die Kraft des Heiligen Geistes? Er macht den Unterschied. Und ich glaube, dass Gott heute etwas Neues tun wird. Etwas Starkes hier in unserer Mitte tun wird. Weil er treu ist und weil er gut ist. Ich habe ähnlich wie Roland auch einige schwierige Wochen hinter mir. Aber Gott hat in dieser Zeit auch an mir etwas getan. Schwierigkeiten können uns von Gott entfernen oder sie können uns auch zu ihm hinschieben. Manchmal ist Druck ganz gut, wenn er uns zum Kreuz bewegt, wenn er uns in die Gegenwart Gottes bewegt, wenn wir wieder real werden, nicht nur fromm, sondern real. Das ist oft ein großer Unterschied. Du kannst äußerlich ein ganz anständiger Christ sein und innerlich kann es bei dir ganz leer und hohl sein. Wann hast du das letzte Mal die Gegenwart Gottes real erlebt? Wann hast du das letzte Mal seine Berührung erfahren? Es ist gut, die Bibel zu lesen, aber es ist noch viel besser, den Autor zu kennen und dem Autor zu begegnen. Ich glaube an die Bibel, aber ich glaube noch viel mehr an den Autor der Bibel. Unser Glaube ist auf eine Person gerichtet. Diese Person ist die Auferstehung und das Leben. Und diese Person kann alles in einem Augenblick verändern. Alle Menschen, die ich so kenne, haben einen riesen Lebenshunger. Da ist ein Vakuum in unserer Seele. Das muss gefüllt werden. Und wenn es nicht gefüllt wird von Gott, dann kommt irgendetwas anderes, was diesen Platz einnimmt. Guck die Leute an. Schau dir die Nachrichten und die Zeitungen an. Leute sind so hinterher nach realem, echten Leben. Irgendwann machen es die Substitute nicht mehr. Du brauchst das Echte, das Wirkliche, das Reale. Ich bin dann irgendwann auf Psalm 131 gestoßen. Es ist ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg nach Jerusalem. Wir sind ja auch alle auf dem Weg, nicht? Nach dem himmlischen Jerusalem, also betrifft uns das auch. Und das betet David, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. So zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Was für ein erstaunliches Bild, das David hier zeichnet. David sagt, unsere Seele kann in einen Zustand so großen Friedens kommen, wie ein gestilltes Kind in den Armen seiner Mutter. Gibt es ein Bild, das von größerer Geborgenheit und von größerem Frieden spricht, als dieses Bild? Davids Leben war ja nicht einfach. Er hat ja viele Drucksituationen in seinem Leben gehabt. Aber da war eine Sehnsucht, die ihn immer wieder dahin gebracht hat, Gott zu suchen und ihn zu erleben. Und er hat die Erfahrung gemacht, immer wieder, dass Gott die Bedürfnisse seiner Seele gestillt hat. Wenn ich diesen Text mir so anschaue aus Psalm 131, dann fällt mir eine Parallele aus dem Neuen Testament ein, wo Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich will sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich euch auflege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Gott möchte dir Lasten abnehmen. Gott möchte deine Seele erfüllen und zur Ruhe bringen. Was für ein wunderbares Angebot ist das doch nicht? Ich möchte jetzt einen kleinen Sprung machen ins Alte Testament. In 1. Mose 17, Vers 1 steht, und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Eigentlich müsste man wörtlich übersetzen, sei ganz mit mir. Und das trifft es auch viel besser. Untadelig ist ein Wort, das wir heute fast gar nicht mehr verstehen. Aber ganz mit jemandem zu sein, das kapieren wir, was das bedeutet. Ganzherzig zu sein. Das Wort, was hier mit Allmächtiger übersetzt worden ist, ist eigentlich, drückt viel mehr aus. Im Hebräischen steht da El Shaddai. Und El Shaddai ist das erste Mal, wo El Shaddai erwähnt wird als Name Gottes. Und Namen sind in der Bibel ja nicht Schall und Rall, sondern sie drücken etwas von dem Wesen dessen aus, der da auftritt. Man könnte El Shaddai auch mit Gott aller Wohltaten übersetzen oder der, der alles erfüllt. Rein wörtlich stammt Shaddai von dem Wort Shad ab. Und dieses Wort Shad meint im Hebräischen Mutterbrust. Gott offenbart sich als der, der all mein Verlangen, all meine tiefsten Bedürfnisse nach Frieden, nach Geborgenheit, der all meinen tiefsten Hunger stillen will. Das ist der Gott, der auch in Jesus konkret geworden ist. Jesus sagt einmal, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er will die tiefsten Bedürfnisse deiner Seele stillen. Ist das nicht wunderbar? Manche sagen, sprechen hier auch von der weiblichen Seite Gottes. Gott hat auch eine mütterliche Seite. Er will trösten, wie eine Mutter trösten kann. Ich möchte heute mal dich mal fragen, ist deine Seele schon satt geworden? Oder rennt sie noch überall rum? Sucht überall, um den neuesten Kick zu bekommen. Irgendwo in Reisen, in Autos, in Materialismus, in tausend Dingen, die angeboten werden. Aber ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, All diese Dinge werden das Loch in deinem Herzen nicht füllen. Es wird für einen kurzen Moment etwas Befriedigung geben. Und danach ist die Leere wieder da. Gott sagt, komm zu mir und tank von mir Leben. Trink von mir Leben. Lass dich füllen von mir. Das andere Bild ist ein kleines, hungriges, ungestilltes Baby. Und das schreit, das quengelt, das ist nervös. Eine ungestillte Seele ist genauso wie ein ungestilltes Baby. Unruhig, nervös, launisch, immer auf der Jagd nach Frieden und Befriedigung. Genau das Gegenteil von satt sein, von gestillt sein. Gibt es einen größeren Unterschied? Hast du schon eine satte Seele? Bist du schon satt geworden von den reichen Gütern seines Hauses? Christen, die nicht satt geworden sind an Gott, sind manchmal ein Problem. Sie haben ein Problem und sie sind auch manchmal ein Problem. Weil sie müssen andere Dinge anzapfen. Wir können nicht mit einem Vakuum leben. Eine ungestillte Seele kann manchmal ganz schön rabiat und rücksichtslos sein. Und das ist manchmal in christlichen Kreisen auch so. Wer im Internet manchmal unterwegs ist wie ich, der kann da reichlich finden. Wir Christen aufeinander losgehen, ist manchmal unerträglich. Es hat damit zu tun, dass sie eine Form von Religiosität haben, aber nicht satt geworden sind an Gott. Babys sind sehr ehrlich. Wir haben jetzt ein neues Enkelkind, ist gerade 6 Monate alt. Babys sind sehr ehrlich. Wenn es ihnen gut geht, dann sieht man das. Dann merkt man es. Und wenn es ihnen nicht gut geht, merkt man das auch. Sie schreien alles raus. Wir Christen, wir Erwachsenen, wir haben es gelernt, den Mangel zu verwalten. Wir haben gelernt, mit Defiziten zu leben und nennen das dann noch geistlich. Aber Gott hat keinen Gefallen daran, wenn wir am Existenzminimum leben. Er möchte, dass wir gesegnet sind. Er möchte, dass wir Leben haben, überfließendes Leben und nicht permanent von der Substanz leben. Das ist sein Plan. Was müssen wir dann tun, um eine gesättigte Seele zu bekommen? Zuerst müssen wir ehrlich werden. Psalm 139, die letzten Verse. Erforsche mich, Herr, und erkenne mein Herz und sieh, ob der Wege der Mühsal bei mir sind und leite mich auf ewigen Weg. So tun als ob, bringt gar nichts. Es ist viel besser zu sagen, Gott, ich habe einen großen Mangel und nicht übergeistlich alles wegzuerklären. Wenn du mal die Psalmen liest, dann kannst du feststellen, wie ehrlich David auch manchmal mit Gott umgegangen ist. Er war in mancher Hinsicht wie ein Kind. Wenn er wütend war, dann war er wütend. Und das merkte man auch. Und wenn ihm was fehlte, dann hat er das vor Gott zum Ausdruck gebracht. Wir sind manchmal so drauf, dass wir alles wegbügeln wollen. Es funktioniert nicht. Verdrängen funktioniert nicht. Wir müssen satt werden. Nochmal. Ist deine Seele schon satt geworden oder quengelt sie noch? Mal ein ganz einfacher Test. Überprüf dich mal. Was kannst du dann tun? Geh zur Quelle. Geh zu ihm. Er ist die Auferstehung und das Leben. Es gibt keine Abkürzung. Du musst schon zu ihm selber gehen und da all das zu holen, was du brauchst. Ist eine Sehnsucht nach Nähe und Erfülltsein von Gott in deinem Herzen? Ich habe vorgestern die Biografie von der Maria Woodward Esser gelesen. Gedacht, hallo Gott, diese Frau hat in den damals 1870 angefangen, ihr Werk zu tun. Und was da geschehen ist, ist so unglaublich erstaunlich. Wenn sie gepredigt hat, dann war manchmal noch im Umkreis von 20 Kilometern, sind die Leute noch zu Boden gefahren, stundenlang. Und wenn sie aufgestanden sind, in dieser Zeit hatten sie Visionen von Gott, Visionen vom Himmel und waren völlig veränderte Leute. Ich habe nur gesagt, Herr, wo stehen wir heute? Was ist eigentlich los? Wir brauchen Realität. Ich war so erstaunt darüber, was Gott durch eine, es war eine schlichte, ungebildete Frau. Ihre Eltern waren zu arm, um sie zur Schule zu schicken. Was hat Gott nicht gehindert? Und sie ist konsequent ihren Weg mit Gott gegangen. Und unglaubliche Dinge sind geschehen. Aber eins wusste sie, Gott muss es tun. Ich kann das nicht. Und Gott hat es durch sie getan. Und sie ist zu ihm gegangen. Immer wieder. Sehnsucht ist der Anfang. Ehrlich werden und dann Sehnsucht. Mit selbstzufriedenen Christen kann Gott nicht viel anfangen. Ich habe letztens irgendwann mal ein Gedicht geschrieben. Angekommen und trotzdem noch auf dem Weg. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind schon angekommen bei Jesus. Aber es gibt noch so viel mehr. So viel mehr. Und ich hoffe nicht, dass du jetzt schon zufrieden bist mit dem, was du mit Gott erlebt hast. Denn das ist geistlicher Tod. David hat so viel mit Gott erlebt. Stell dir vor. Er hat mit Löwen und Bären gekämpft. Er hat Goliath besiegt. Und trotzdem hat er Riesenverlangen, etwas mit Gott zu erleben. Und die Zeit, wo er mal ein bisschen selbstzufrieden war, das war die Zeit der Katastrophe. Ja. Halleluja. Ich lese mal etwas vor aus Psalm 63. Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet meine Seele nach dir. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land. Ist das Land um dich dürr und erschöpft? Wenn wir geistlich geöffnete Augen haben, dann müssen wir feststellen, Deutschland ist geistliche Wüste. Ist da dieser Schrei in deinem Herzen? Gott, mehr von dir! Du musst selber kommen, mich auffüllen. Ich möchte, dass die Ströme lebendigen Wassers von mir fließen, dass die Wüste etwas mitbekommt davon, dass Jesus in mir lebt, dass die Leute sehen können an meinem Leben, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, ein Brief Christi. Jemand hat mal gesagt, wenn die Leute die Bibel nicht lesen, ist es ihre Schuld. Aber wenn sie in dir nichts von Jesus lesen können, ist es deine Schuld. Da ist was dran. Gott bietet an und sagt, es ist so viel mehr. Und wir sitzen da und sagen, ja Gott, wenn es mehr gibt, dann lass es mal kommen. Aber Passivität in diesem Bereich bringt dich nicht weiter. Stimmt das, Roland? In einem anderen Psalm schreibt David dasselbe. Psalm 42, Verse 2 und 3. Wie eine Kirschkuh lechzt nach Wasserbecken, so lechzt meine Seele nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor dem Angesicht Gottes? David sucht eine reale Erfahrung. Er sagt hier, Gott, Worte und Gedanken reichen mir nicht aus. Ich will dir konkret begegnen. Ich brauche dich selber. Ich will dich von ganzem Herzen. Und ich frage mich manchmal, wenn ich so lese, was die Geistestaufe in der Vergangenheit manchmal mit Menschen gemacht hat und was wir heute erleben, ist es so ein Unterschied. Liegt es vielleicht daran, dass wir nicht hungrig sind? Liegt es vielleicht daran, dass wir so schnell zufrieden sind mit dem, was um uns herum geschieht? Dann hört dieses Angebot Gottes, Jesaja 55. Auf ihr Durstigen kommt alle zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und Kaufpreis, Wein und Milch. Hört doch, esst das Gute und eure Seele labe sich am Guten. Neigt euer Ohr und kommt doch zu mir. Ist das eine Einladung? Gott sagt, komm, der Tisch ist gedeckt, aber kommen musst du schon selber. Ich möchte, dass deine Seele satt wird von mir. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, der beste Schutz gegen Ehebruch ist eine erfüllte Ehe. Und das stimmt. Der beste Schutz, um von Gott abzufallen, ist ein erfülltes Leben mit Gott. Wenn du weißt, was du an ihm hast, dann willst du gar nicht weg. Dann willst du noch näher zu ihm hin. Das ist der Weg. Nur ein Tropfen. Gut und schön. Aber Gott möchte dir den ganzen Becher geben. Halleluja. Das ist der Unterschied. Es hat alles zu tun mit Hunger und Durst nach Gott selber. Nicht nach einer Form. Auf die Dauer werden dich Gottesdienste nicht befriedigen. Auf die Dauer werden dich alle christlichen Programme nicht befriedigen. Der Einzige, der dich befriedigt, ist Gott selber. Selbst die besten Gottesdienste können langweilig werden. Aber er nicht. Er macht den Unterschied. Ich muss so denken an die Frau am Jakobsbrunnen. Die hat auch versucht, das Loch in ihrem Leben zu stopfen, nicht? Durch Beziehungen. Eine Beziehung nach der anderen. Dachte, spätestens beim nächsten Mann wird's besser. Es wurde aber nicht. Und dann beim siebten war es auch noch nicht gut. Und sie war stadtbekannt, berüchtigt. Deswegen ging sie mittags zum Brunnen, damit sie keinen anderen Frauen begegnete. Und Jesus fängt mit ihr ein Gespräch an. Und sie weicht aus auf die theologische Schiene. Ich habe das letztens auch erlebt mit jemandem, mit einer Frau aus Irland, die rief mich an. Und Gott hat was an ihr getan. Und zwei Tage später bekam ich dann von ihr irgendwie so ein Schreiben, was ist falsch mit Joyce Meyer? Gesagt, hallo, was hat denn das jetzt damit zu tun? Gesagt, das ist ein Ablenkungsmanöver. Jesus selber muss dein Herz erfüllen. Gott macht einmal seinem Volk einen Vorwurf. In Jeremia Er sagt, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen und suchen sie Zisternen, die kein Wasser halten können. Zisternen, das sind so Brunnen, gegrabene Brunnen, die Regenwasser auffangen. Aber das ist abgestandenes, krankmachendes Wasser. Gott sagt, Leute, warum macht ihr das? Warum seid ihr zufrieden mit abgestandenem Wasser, wenn ihr zur Quelle kommen könnt? Merkt ihr denn das Rufen des Heiligen Geistes? Wir singen manchmal nur eine Berührung. Ja, aber warum nur eine Berührung? Im Hohen Lied ist die Braut ganz anders drauf. Küsse mich mit den Küssen deines Mundes, umarme mich. Was hat der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, ich nenne es lieber, das Gleichnis vom guten Vater ist besser. Was hat der Vater getan? Hat ihn umarmt, geküsst, ihn in Ordnung gebracht. Ich glaube, der Sohn hat das nie vergessen. In der Offenbarung, Brief an die Gemeinde in Ephesus, da war so viel Gutes erwähnt, nur eins hat nicht gestimmt. Und Jesus nennt das, du hast die erste Liebe verlassen. Und wenn sich das nicht ändert, dann wirst du deinen Einfluss total verlieren. Wenn wir die erste Liebe verlieren, dann wird alles andere Routine. Dann ist nichts mehr frisch. Dann ist nichts mehr lebendig. Tu Buße, kehr wieder um. Es ist der Weg zurück. Zurück zur Quelle. Es ist immer der Weg gewesen. Gott hat in den letzten Wochen zu mir gesprochen. Ganz konkret und hat mir gesagt, räum den Schutt weg aus deinem Leben. Schutt durch Sünde, Beziehung, durch falsche Dinge, die ich gemacht habe. Räum den Schutt weg. Es gibt keine Erweckung, ohne dass wir ernsthaft umkehren zu Gott. Ich glaube den ganzen Dingen nicht mehr, die was anderes sagen, die Abkürzungen nennen. Der Weg war nie anders. Zurück zu Gott. Hört ihr das an, was David hier sagt? Eins habe ich vom Herrn erbeten, nur eins. Er hat viel mehr gebetet, aber das war immer am wichtigsten. Danach trachte ich zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Ist das dein tiefster Wunsch? Wisst ihr, die Bibel sagt, habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und ich sage dir, wenn du deine Lust nicht am Herrn hast, werden dich die anderen Wünsche verderben. Wenn du deine Lust hast am Herrn, dann kann er dich so reich beschenken und es wird dich nicht mehr beschädigen. Weil er muss Top 1 sein. Aber das kann man nicht irgendwo herauspressen. Aber man kann Jesus neu anschauen. Man kann zu ihm hingehen. Man kann wieder anfangen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wusstet ihr, dass die Bibel sagt, aufrichtige schauen sein Angesicht? Halleluja. Mehr erwartet Gott nicht. Aufrichtigkeit. Was ist Aufrichtigkeit? Aufrichtigkeit ist Ehrlichkeit. Ehrlich sein. Ist ein Schrei in deinem Herzen. Gott, ich möchte dich wieder ganz. Du sollst wieder das Zentrum sein in meinem Leben. Es gab früher so Schwarz-Weiß-Filme, so Slapstick-Filme. Kennt ihr vielleicht alle? Da war ein Taxi und da kamen Leute auf der einen Seite des Taxis rein und haben dann die anderen auf der anderen Seite wieder rausgedrängt. Wisst ihr, so geht das manchmal auch mit Jesus. Er ist da, aber da sind so viele andere Dinge auch noch. Das Wichtigste ist, dass das Wichtigste bleibt. Und das Wichtigste ist Jesus selber. Nichts anderes. Nichts anderes. Schauen sein Angesicht. Fülle voll Freude ist vor seinem Angesicht. David betet einmal: Herr, morgens, wenn ich aufwache, will ich als erstes dein Gesicht sehen. Und das macht meine Seele satt. Das heißt, Jesus, ich gehe mit dir ins Bett, schlaf mit dir und morgens, wenn ich aufwache, mein erster Gedanke, mein erster Blick geht wieder zu dir. Ich weiß, es ist nicht immer so bei uns, aber Verlangen können wir doch danach haben, oder? Dass es so wird. Das Wort Angesicht im Hebräischen ist ein wunderschönes Wort. Panev. Und Panev heißt das mir Zugewandte. Wusstest du, dass Gott dir zugewandt ist? Und er möchte dich sehr, so gerne anschauen. David betet das einmal. Herr, ich möchte so gerne von deinen Augen geleitet werden. Aber dazu musst du sein Angesicht sehen, wenn du von seinen Augen geleitet werden willst. Anders geht es nicht. Und das ist möglich. Ich rede hier nicht über irgendwelchen Mystizismus, sondern ich rede davon, dass wir unser Herz so nahe zu Gott bewegen können, dass das geistliche Realität wird für uns. Im Angesicht, im Leuchten des Angesichts des Königs ist Leben. Man kann so viel im Gesicht eines Menschen lesen. Wenn das Gesicht eines Menschen leuchtet, dann kann man davon ausgehen, der ist mir wohlgesonnen, nicht, oder? Wenn ein Gesicht sich verfinstert, und dann weiß ich, oh, aufgepasst, es wird gefährlich. Gott möchte dich anstrahlen. Und wenn du das Strahlen, das Leuchten seines Angesichtes über deinem Leben siehst, dann passiert was mit deiner Seele. Deine Seele lebt auf. Du sagst, wow, was für einen guten Gott habe ich da. Er ist ja wirklich so, wie das Wort sagt. Ich rede nicht von Gefühlsduselei, sondern ich rede von geistlichen Erfahrungen. Die Bibel sagt sogar im 2. Korintherbrief, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Wie schauen wir denn Jesus jetzt an? Es gibt nur einen Weg im Geist. Haben wir gesagt, ja, gesungen, im Geist und in der Wahrheit. Wir sehen das Wort Gottes und beten, Herr, mach's mir lebendig, ich möchte dich sehen am Kreuz. Ich möchte dich sehen als den Auferstehen, als den Auferstandenen. Ich möchte dich sehen als den herrlichen Gott. Ich möchte dich sehen. Wir haben früher manchmal so ein Lied gesungen, richte deinen Blick nur auf Jesus. Ja, richte den Blick nur auf Jesus. Und etwas passiert in dir. Du wirst verändert. Die Bibel sagt, betrachtet Jesus, den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Betrachten heißt, konzentriert hinschauen. Nicht mal einen flüchtigen Blick werfen auf etwas, sondern konzentriert hinschauen. Es gab früher in der Schule so eine ungeliebte Übung, Bildbeschreibung. Kennt ihr das noch? Da kam es auf Details an. Halleluja. Wenn du heute Morgen eine Bildbeschreibung über Jesus machen müsstest? Was würde dir einfallen? Was würdest du spontan sagen, wenn du jetzt, wenn das jetzt dran wäre? Du hättest ein leeres Blatt Papier. Ich weiß, was die Braut im Hohen Lied geschrieben hat. Er ist schöner als 10.000 und dann geht's los. Und sie ist begeistert. Wisst ihr, daran leidet unser Christsein manchmal, dass wir so wenig leidenschaftlich und begeistert sind. Aber das kann und das soll sich wieder ändern. Wusstest du, dass der Heilige Geist leidenschaftlich ist? Halleluja. Er ist eifersüchtig, sagt Jakobus sogar, auf alles andere, was Jesus aus deinem Herzen wegstiehlt. Wenn du eine satte Seele haben willst, dann muss Jesus wieder in den Mittelpunkt deines Lebens. Du musst ihn anschauen. Und so lange, bis du merkst, es verändert sich etwas in mir. Wenn man satt ist, merkt man das, oder? Man, die Erfahrung kennen wir doch, nicht? Und wenn du nicht satt bist, dann merkst du das doch auch. Und lass uns nicht übergeistlich sein. Wenn da Mangel ist, dann lass uns dazu stehen und sagen, okay, es ist im Moment so, aber ich will nicht aus Mangel heraus leben. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich glaube nicht, dass es da in erster Linie um materielle Dinge geht. Du kannst so viel besitzen, wie du willst. Wenn du Mangel in deiner Seele hast, dann wird dir das alles nicht viel bedeuten. Aber wenn deine Seele gefüllt ist, dann kannst du mit vielem klarkommen. Sagen, das Wichtigste habe ich ja noch. Das können sie mir nicht wegnehmen. Das Wichtigste habe ich ja noch. Das können sie mir nicht wegnehmen. Halleluja. Könntest du leben, wenn sie dir alles nehmen? Und du hättest nur noch Jesus? Sei mal ehrlich. Die Christen in manchen Ländern können das. Aber sie können es nur, weil Jesus ihnen vor Augen steht. Sonst würden sie es nicht können. Was musst du tun, um eine satte Seele zu haben? Du musst wohnen bei dem Herrn. Psalm 65, Vers 5. Glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Wohnst du schon oder bist du ab und zu Besuch? Das ist doch ein Unterschied, nicht? Christsein besteht nicht aus Gottesdienstbesuchen, sondern es besteht darin, dass wir bei ihm wohnen. Das heißt bleiben. Und wenn du mal das Neue Testament liest und auf dieses Wörtchen bleiben achtest, dann wirst du erstaunt sein, wie oft das vorkommt und wie wichtig das Wörtchen ist. Bleiben. Unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der bleibt. Halleluja. Bleibt. Das ist ganz wichtig. Es gibt so viele andere Stellen. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das ist, wie unsere Seele satt werden kann. Nachdenken über das Wort Gottes. Nachdenken über das Gute, was Gott in meinem Leben schon getan hat. Ist so wichtig. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Halleluja. Nebenbei. Wusstet ihr, dass es im Himmel ein Buch der Erinnerung gibt? wo alles aufgeschrieben ist, auch das, was die Menschen nicht mitbekommen haben. Auch da, wo du gedient hast und keiner hat's gesehen, ist alles verzeichnet im Buch der Erinnerungen. Du wirst nicht zu kurz kommen. Du wirst spätestens im Himmel deinen Lohn bekommen. So sei nicht zu frustriert und enttäuscht, wenn Leute nicht dauernd klatschen und wenn du nicht dauernd Lob bekommst. Im Himmel ist alles registriert. Halleluja. Ach, Halleluja. Noch eine, vielleicht noch zwei Gedanken. In Jeremia 31, Vers 14 steht, und ich will die Seele der Priester mit Fett laben. Und mein Volk wird sich sättigen an all dem Guten, spricht der Herr. Wir sind doch neutestamentlich Priester Gottes, nicht? Was sind Priester? Priester sind Menschen, die zwischen Gott und dem Volk stehen. Sie sind Vermittler. Und Gott sagt, wenn du dich investierst im Gebet, wenn du dich investierst im Dienst für Menschen, dann wird er dafür sorgen, dass seine Seele satt wird. Das so mal als Gegenpart. Es geht nicht nur darum, irgendwie nur christliche Wellness. Ihr versteht, was ich meine, nicht? Wenn unsere Seele satt wird an Gott, oder satt geworden ist an Gott, dann können wir austeilen. Ströme lebendigen Wassers. Mich fasziniert Psalm 84, wo es heißt, glücklich ist der Mensch, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Diese gehen durch ein total trockenes Land, durch Wüstenland und machen daraus Quellorte. Früher manchmal in der Jesusbewegung gesungen, mein Leben dürr wie Wüstensand, verwandelst du in Gartenland. Das ist Gottes Plan. Du sollst einen Unterschied machen in der Wüste. Nicht schimpfen über die Wüste, hilft gar nichts. Bewässere die Wüste. Lass die Ströme fließen. Aber dann vielleicht muss erst eine Verstopfung bei dir da gereinigt werden. Es ist so viel christliche Eifersucht, Egoismus und so weiter da. So viel Unversöhnlichkeit. Bring den Schutt weg. Bring ihn an den größten Müllplatz aller Zeiten, ans Kreuz. Und dann wirst du merken, der Strom wird wieder fließen. Deine Seele wird neu voll. Und dein Leben wird wieder einen Unterschied machen. Das wollen wir doch, nicht? Das ist mein Gebet. Und ich glaube, jeder aufrichtige Christ möchte das, dass sein Leben einen Unterschied macht. Wenn du das nicht mehr willst, dann wird es höchste Zeit, umzukehren. Meine Gabriele und ich, wir kommen jetzt so, denke ich mal, vielleicht in das letzte Jahrzehnt unseres Lebens. Und da ist es gut, wenn man darüber nachdenkt. Und wir wollen, dass unser Leben jetzt auch noch einen Unterschied macht. Keiner. Ich meine, es ist gut, wenn du in Rente gehst, aber bei Gott geht keiner in Rente. Und du kannst auch jetzt noch etwas machen. Egal wie schwach du bist. Du kannst voll werden von Gott. Und das kriegt dein Umfeld mit, wenn du voll bist von Gott. Stell dir das mal vor. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und du bist voller Kraft und Herrlichkeit. Wäre doch komisch, wenn andere das nicht mitkriegen würden, oder? Wir träumen manchmal von den großen Männern und Frauen Gottes, der Kirchengeschichte. Aber das waren doch auch ganz normale Leute wie wir. Mit einem Unterschied. Sie waren voll Gott. Wer setzt eigentlich die Begrenzung, Gott oder wir? Ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen was Gefährliches. Aber du kannst so voll von Gott werden, wie du willst. Es kommt nur darauf an, dass du Platz machst. Stimmt das? Du kannst so voll werden von Gott, wie du willst. Ich bete das manchmal und sage, Herr, füll mich so mit so voll Heiligen Geistes, wie es bei einem Menschen möglich ist. Kann man doch beten, oder? Ich sehe darin nichts Falsches.
Aber da muss man auch jede Zimmertür aufmachen.
Ja, nicht? Das ist die andere Seite der Medaille. Nicht? Das kommt dann aber auch. Der Heilige Geist erinnert dich. Ich habe das auch erlebt in einer Situation. Irgendwo war ich dabei, ein bisschen Schutt wieder wegzuräumen. Und dann hatte ich eine komische Erfahrung mit so einer Krankengymnastikpraxis. Und diese Assistentin, der vorne saß, die war so frech. Das ging mir quer durch den Hals, ehrlich gesagt. Da habe ich auch ein bisschen reagiert, innerlich. Oder auch mit Gabriele darüber gesprochen. Ich gedacht, oh, bist doch noch ganz schön empfindlich. Empfindlichkeit ist ja ein Geschwisterchen von Stolz, ne? Stimmt's? Okay, das passiert dann. Wenn du solche Gebete betest, dann kann das schon sein. Dass Gott sagt, oh Mann, du bist ja immer noch eifersüchtig und neidisch. Oder da ist ja immer noch was zwischen dir und deinen Geschwistern. Und dann nicht so tun, als ob, sondern wegräumen, hingehen. Mensch, Leute, Demut ist so wichtig. Und ist das so schlimm zu sagen, sorry, ich habe Dinge falsch gemacht? Tut mir leid. War wohl nicht ganz angemessen, wie ich dich behandelt habe? Wenn wir das tun, dann machen wir Platz. Und die Herrlichkeit des Herrn wird den Tempel erfüllen. Das ist ein sehr praktischer Weg. Ich glaube nicht mehr an eine Erweckung ohne ernsthafte Umkehr der Christen. Glaube ich nicht mehr. Ich glaube, wenn wir unser Ding machen, wenn wir uns demütigen, wenn wir sanftmütig werden, wenn wir Gott haben wollen, seine Nähe haben wollen, dann wird er das Seine tun. Wenn wir das, und sonst können wir geistliches Theater machen, entschuldigt, wenn ich das sage, so viel wie wir wollen. Es wird nicht viel bewegen. Gott ist an unseren Herzen interessiert. Nicht am frommen Ritualen. Aber ich glaube, die meisten von euch wollen von ganzem Herzen. Und Gott sieht das. Okay, ich mache jetzt hier Schluss. Ich hoffe, dass es nicht zu frustrierend war. Aber Luther hat mal gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Weil hinterher wird es richtig besser. Räum den Schutt weg und geh zu Gott. Geh zur Quelle. Sei nicht mit anderen Dingen mehr zufrieden. Ich sage nicht, dass es jetzt einmal, wenn du sagst, ja Gott, ich will jetzt von ganzem Herzen, dass sich sofort alles verändert. Nee. Die nächsten Tage. Gott, lieber Zeit, wusstet ihr das? Wenn du sagst, Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen mehr als alles andere, sagt Gott, okay, hab mal ein bisschen Zeit mit mir. Darf er sowas sagen? Wenn du sagst, Gott, ich hab dich so lieb, darf er sagen, kannst du mal den Fernseher ausmachen? Okay, ich habe nichts gegen Fernseher, ich habe mir auch Olympiade angeguckt. Wisst ihr, das ist auch alles keine Frage der Gesetzlichkeit, das ist alles eine Frage der Liebe. Gott wird dich nicht zwingen, Dinge aufzugeben. Aber er wird dir vielleicht Fragen stellen. Kennt ihr das, dass Gott manchmal Fragen stellt? Okay. Vater, ich bringe dir jetzt einfach diese Worte, diese Gedanken. Und ich bitte, dass sie das ausrichten, zu was du sie geschickt hast. Herr, ich habe dich gebeten, dass das richtige Wort hier kommt und ich glaube, dass du es getan hast. Und nun bitte ich auch, dass du in uns all das wirkst, was nötig ist. Du kannst jetzt sagen, Gott, ich will dich. Das ist der erste Schritt. Halleluja. Wollen wir einen kurzen Moment einfach ruhig sein? Also ich glaube daran, dass wenn wir in Aufrichtigkeit Gottes Wort verkündigen, dass Gott sein Wort bestätigt. Wenn du krank bist, wenn es dir nicht gut geht, was immer es ist, ich mache keinen Aufruf. Aber ich bete, dass jetzt die Kraft Gottes dich berührt. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du stärker bist als Depression. Und im Namen Jesu breche ich jede Macht von Depression. In dem Namen Jesu. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Jesus, du bist für unsere Sünde und für unsere Krankheit am Kreuz gestorben. Und ich rufe Heilung aus hier, über all die, die Heilung brauchen. Danke, Herr. Ich breche auch alle Lügengedanken in dem Namen Jesu. Gedanken, dass das alles nicht real ist. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Herr. Und das ist jemand, der in seinem Herzen sagt, wenn du wüsstest, was für ein Zeug manchmal in meinem Kopf und meinem Herzen ist. Und ich sag dir, Gott weiß und er wird damit fertig, wenn du das ihm auslieferst.